Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Schön, dass du wieder da bist. Hier ist der zweite Teil des Interviews mit Marc. Marc ist der Mann von Mirja, die in Folge 77 bei mir war. Und es geht um den Verlust von Leo, den die beiden zu beklagen haben. Und Marc erzählt die Situation aus seiner Sicht.
Und sag mal, wenn du das teilen möchtest, als es dann in Richtung Geburt ging, was war da in dir? Kannst du dich noch zurückversetzen in diese Momente?
Ja, auch so ein Wutmoment, wie die Heparinspritze, wo ich mir so ein bisschen, Schuld ist ja das falsche Wort, ne? Aber da und in dem Moment der Geburt würde ich gerne die Zeit zurückdrehen. Es war so, dass irgendwann, und das muss man ja auch nochmal verstehen, das wusste ich halt auch nicht, der Körper ist ja einfach so ein unfassbares Intelligenzmonster, aber wenn natürlich, der Körper weiß ja nicht in dem Moment, dass das Kind nicht mehr lebt. Ja, er hat also der Mechanismus, jedenfalls wurde es mir so erklärt und so habe ich es verstanden, der Mechanismus an der Stelle ist erstmal so, da ist ein Kind und das soll jetzt auf unnatürlichem Wege raus, weil man kriegt ja Medikamente und so, damit das in irgendeiner Form rauskommt. Und der macht zu, der schützt. Und dementsprechend ist es auch nicht mal einmal so, du gehst jetzt ins Krankenhaus, da kriegst du eine Spritze und dann kommt das Kind auf die Welt. Das ist ja nicht so. Sondern es ist ein langer Weg dahin, überhaupt den Körper erstmal dahin zu kriegen, dass er bereit ist, dieses Kind in Anführungsstrichen loszulassen. Und deswegen waren diese Tage, ich glaube, wir waren drei, waren auch Horror, weil einfach alles ja auch versucht wurde, das einzuleiten, weil man möchte, also nicht Mann, sondern mehr wollte ja zu dem Zeitpunkt auch das Kind dann aus sich raushaben. Was ja völlig, ne? Du hast ein totes Kind in dir und du möchtest das natürlich im ersten Moment erstmal raushaben. Weg, weg, raus. Komm raus aus meinem Körper. Und das ging halt alles nicht. Und dann war es doch soweit. Und wir lagen in diesem Kreissaal. Und wieder einmal ein Versagen auf aller Ebenen der Beteiligten, waren wir alleine in dem Moment. Und dann passierte es, dass Mia sagte, es kommt, ich glaube, es kommt. Wow. Und ich geriet ein Stück weit in, ich will nicht sagen Panik, aber nicht Panik, ich kriegte Angst. Hatte in dem Moment nicht realisiert, Marc, was soll passieren? Es ist ja schon tot, das Kind, was da jetzt rauskommt. Aber ich bin losgerannt und habe in diesem Flur geschrien, dass irgendwelche Leute kommen sollen und uns helfen sollen.
Ja.
Und dann wurde ich auch noch von einer Hebamme angehört, ja, wir haben ja auch andere Dinge zu tun, so nach dem Motto, und schrie dann irgendwie zurück. Und dann war ich so, boah, Alter, ich würde dir am liebsten... Ja. Egal. Und dann kam ich zurück und in dem Moment der Geburt war mir ja allein. Und das war für mich der schlimmste Moment, weil ich nicht da war. So. Ja. Ich war halt in dem Moment nicht da, weil ich wusste, also ich war die ganze Zeit für sie da, aber in dem entscheidenden Moment bin ich gegangen. Ich war zwar nur aus der Tür raus um die Ecke, aber als ich wiederkam, war es schon vorbei. Und ich war nicht da. So, das war das, was ich mir, glaube ich, ein bisschen vorwerfe.
Ja.
Heute würde ich einfach sitzen bleiben und sagen, ich bin bei dir, es kann nichts passieren, so. Weil ich ja, aber in dem Moment habe ich halt ja auch nicht realisiert, dass nichts passieren kann. Ich dachte, ja, hätte ich jetzt schon eine Geburt gehabt, wäre vielleicht so, ne, erfahrungswert wie immer, aber in dem Moment wusste ich es nicht und und dann kam das Kind.
Ja. Das und dann wurde sie gleich verzeihen. Wieder da.
Ja,
das darfst
schwer,
du dir bitte
aber
verzeihen, wenn das irgendwie möglich ist.
Ja, so war das. Und dann wurde sie auch direkt nochmal rausgebracht zum Entfernen von ein paar Resten und dann stand ich da alleine im Kreissaal, wohl wissend, wo Leo liegt, in so einer kleinen Metallschale. Ups, klein. Ja. Bedeckt.
Okay. Und hast du ihn dir angeschaut oder ging das
Ja, habe
überhaupt?
ich. Ja, die Neugier ist doch dann erstaunlich groß,
Natürlich.
auch wenn es nicht schön ist, was man sieht, ne? Also
Ja.
das ist was scheinbar im Menschen so drin ist, dieses, es ist ja in dem Moment nicht so, ne? Aber dieses Gaffen, man ist so programmiert, glaube ich, aus der Zeit, wo man noch um sein Leben fürchten musste, weil der Tiger im Busch ist oder so. Man ist so programmiert auf dieses sofort hingucken, wenn irgendwo was
Ja.
passiert, dieses, und ich
Ja.
war auch neugierig, ja, ich bin hingegangen und habe das Tuch hochgehoben und mir angeguckt, ja. Und natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie er aussieht, weil es war ja noch nicht alles fertig, ne? Also
Ja,
sowas
natürlich.
wie Haut und Farbe der Haut und so, das war ja alles gar nicht irgendwie da. Es war einfach ein bisschen, ich habe es aber auch nicht mehr so vor Augen jetzt so, sondern vielleicht ist das auch direkt in die Kiste gegangen bei mir unten drin und Deckel drauf so, dass vielleicht noch was, wo irgendwann was kommen könnte. Momentan sieht's, würde ich jetzt sagen, nicht danach aus, aber kann man sicherlich noch mal machen, vielleicht dahin zu gucken. Aber in dem Moment war es dann schon so. Und dann setzte die Angst ein, weil ich natürlich nicht informiert wurde so richtig wieder einmal, und stand dann da und mir war dann relativ schnell weg. Ja, da muss jetzt noch irgendwas gemacht werden. Und dann wusste ich natürlich nicht, ja, also ist das normal, dass da jetzt noch Reste, in Anführungsstrichen rausgeschabt werden? Oder ist das was Ernstes? Hallo, ich bin auch da, also spricht jemand mit mir? Ja, und dann musste ich dann auch noch aus dem Kreissaal dann raus, sozusagen wieder ins Zimmer und war da wieder alleine. Und ja, das war dann irgendwie so, okay. Und du hast ja nicht in den 3 Tagen davor in irgendeiner Form ein Vertrauen in irgendeine Person dort aufgebaut, dass du da in guten Händen bist. Und das hat dann auch natürlich nochmal on top einen draufgesetzt.
Das glaube
Also du
ich
bist
dir.
nicht informiert, du weißt nicht genau, was da passiert, weil du hattest keinen um dich herum, der dir das hätte erzählen können. Und du hast auch nicht das Vertrauen in irgendeine Person dort, die da rumläuft, dass mir ja da in guten Händen ist. Also kann da jetzt sowas passieren? Kommt ihr überhaupt lebendig wieder oder habe ich jetzt beide verloren? So
Oh,
nach dem
wow.
Motto.
Was für ein
Und das
oh,
war irgendwie,
schrecklicher Moment.
ja, irgendwie aber jetzt auch erst so im Nachgegang realisiert. Dort habe ich das nicht so präsent gehabt, was mich vielleicht dann auch dazu gebracht hätte, irgendwie aktiv zu werden. Doch ich war dann ja so ein bisschen in dieser Stoppwelt,
Ja,
in
so
dieser,
paralysiert
so alles so ein
wahrscheinlich,
bisschen,
ne?
ja genau, so, genau, so ein bisschen so eine Mischung aus Autopilot und benebelt, vielleicht
Ja, das
so nicht
stelle ich
so
mir gut
ganz
vor.
bei der Sache, also nicht ganz bei der Sache, sondern einfach so, ja.
Wie so ein
Unwissenheit ist manchmal ganz schlimm. Also nicht nur manchmal, sehr häufig, wenn man
Und
hier
vor allen Dingen in
ausgesetzt,
diesem
dem
Moment dann
Ungewissen
auch.
ausgesetzt, ja.
Ja. Aber
Ja.
irgendwann hat dich jemand erlöst, hoffentlich, und hat dir Bescheid gegeben, dass es mir ja gut geht.
Ja, die kam dann einfach mit dem Bett wieder reingefahren.
Okay.
Sozusagen. In
Wow.
das, war das im Zimmer oder? Naja, sie kam dann auf jeden Fall irgendwann wieder zurück und dann ging es ihr dementsprechend gut und
Ja.
der finde gerade kein besseres Wort. Der Prozess war dann sozusagen abgeschlossen. Also Leo war auf der Welt. Neja ging es gut, war da den Umständen entsprechend natürlich, aber sie war bei mir und alles war
Ja.
erstmal gut. So, da ist jetzt nichts weiteres passiert bis zu dem Zeitpunkt.
Und dann seid ihr wahrscheinlich so schnell wie möglich aus diesem Krankenhaus raus, ne? Geflohen, ja, fast schon, nehme ich mal stark an, ne?
Ja, denkste. Es gibt ja dann weitere Fragen, die ein Stück weit kommen. Ja, wir haben dann natürlich so schnell es ging in irgendeiner Form dieses Krankenhaus verlassen. Aber dieses Krankenhaus zu verlassen, ohne zu entscheiden, was mit Leo passiert, war nicht möglich.
Ah, ja, natürlich.
Es gibt ja noch ein Kind, was jetzt erstmal dort im Kreißsaal ist. Und wir haben es ja nicht mitgenommen, sondern dagelassen. So. Also ist ja auch was ja da jetzt nicht so normal ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wollt ihr mit diesem Kind umgehen?
Und was war da
Wie
in
wollt ihr es
dir?
beerdigen?
Ja, was war, hattest du sofort ein Gefühl
Ja.
für das, was du möchtest?
Ja, also Und da ist halt wieder Unwissenheit, ne? Im ersten Moment hast du erstmal so, es gibt dann für dich, also in diesem Moment, in unserer Situation gab es zwei Fragen. Möchtest du das Kind mit anderen Kindern bestatten, also ein Gemeinschaftsgrab, oder möchtest du es alleine bestatten?
Ja.
Und die erste, und da wir ja auch, wie ich ja sagte, das war ja so ungefähr die erste der fünf Fragen, die auf uns zupolterte mit der Frau Seelsorgerin aus dem Krankenhaus, war ja diese besagte Frage. Und die Assoziation ist dann natürlich, ja klar, mit mehreren. Das ist ja, dann ist er nicht so alleine. Dann, weißt du, also dann sind sie zusammen und das ist doch eine schöne Vorstellung und so weiter. Das ist so die Welt, die man sich erzählt und auch, ja, man muss es ja so sagen, die reale Welt ist dann halt eben etwas anderes, weil da gibt es ein größeres Grab, wo alle Eltern in dieses Grab stehen, wo die Kinder dieser Eltern dann gemeinschaftlich begraben werden. Und diese Vorstellung und dieses Bild im Kopf ist dann natürlich alles andere als schön. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir irgendwie eine Art von, ja, was machen wir, wenn wir Leo selber bestatten wollen? Und mehr ist dann immer relativ schnell klar und fängt dann an, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Und ich weiß nicht, in welcher und zu welchem Zeitpunkt, aber sie hat über eine Hebamme, die sie gefunden haben, im Gespräch dann erfahren, was man so machen kann, hat dann sozusagen ist diesem Ratschlag gefolgt und dann haben wir uns relativ schnell dagegen entschieden. Dann, ich weiß aber gar nicht mehr, ob wir dann noch im Krankenhaus waren oder nicht. Wir waren dann, glaube ich, schon raus und haben diese, oder haben, nee, andersrum, wir haben gesagt Gemeinschaftsgrab und haben uns dann gegen entschieden, bisschen später. Ich glaube, wir waren aber gar nicht mehr im Krankenhaus. Und dann ging ja der nächste glorifizierte Moment von dieser Heilsorge, von dieser Seelsorgerin los, indem wir uns dann nämlich irgendwie rausgefunden haben, dass wir uns an den Bestatter wenden können und dass der Bestatter diese Themen auch uns abnehmen kann und ins Krankenhaus fahren und so weiter. Und wir haben uns dann entschieden, nein, wir möchten Leo natürlich selber für uns beerdigen. Und das war auch ein ganz wichtiger Schritt im Nachhinein, auch für das Thema Trauer und Co. und alles, was danach folgt. Also ich würde niemandem empfehlen, den Weg des Gemeinschaftsbegräbnisses zu tun, aus ganz vielen Facetten heraus. Aber das Problem war einfach, System Krankenhaus, dass das Kind in dem Prozess des Gemeinschaftsgrabs schon fortgeschritten war. Und während des Gespräches mit der besagten Seelsorgerin, ich bin auch einfach, es macht mich echt, ich kriege richtig Halsschlagader, wenn ich an diese Frau denke und das, was an, dann stellte sich in diesem Gespräch heraus, dass nicht ganz klar ist, wo Leo ist und ob das überhaupt möglich ist, das jetzt noch zu stoppen, und keiner wusste so richtig, wo das Kind ist. Und sie hat gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob das jetzt noch möglich ist. Ich weiß gerade nicht, wo Leo ist und so. Vielleicht ist er schon in der Pathologie und keine Ahnung was. Müsste man jetzt, also ich weiß nicht, ob die dann da gemeinschaftlich aufbewahrt werden. Gott, wie das klingt, ne? Aber also Prozess. Dann hatten wir noch einen riesen Hickhack, das Kind wieder da irgendwie rauszubekommen aus dem Prozess. Und da hat eben die Bestatter sozusagen sind dann hin, sind dann für uns da eingestanden und haben es irgendwie dann geschafft, Leo aus dem Krankenhaus rauszukriegen, was dann wirklich auch nicht ganz so trivial ist, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat, das wieder zurückzudrehen. Und dann greifen ja die Gesetze in Deutschland, ne? Dieses Gesetz mit ein Kind, glaube ich. Ich hoffe, ich gebe das nicht falsch wieder, aber unter 500 Gramm ist ja nicht
Ja, ist richtig.
bestattungspflichtig.
Genau. Ja,
So,
ist richtig.
danke. Unfassbar. Unfassbar, unfassbar, egal wie schwer dieses, also dann wird es anhand von einem, was wiegt 500 Gramm, festgemacht, ob man es bestatten darf oder nicht, in was für einem Land leben wir eigentlich.
Oh
Also,
Gott, ja.
und ja, genau, dieser Frage wurden wir dann natürlich auch, mit dieser Frage wurden wir dann natürlich auch konfrontiert, aber dann waren auch wirklich alle Schnüre in Richtung dieses Krankenhauses geschnitten, weil wir hatten zum Glück Leo irgendwie da wieder rausbekommen.
Ja.
Irgendwo ist er dann doch aufgetaucht, aber wir waren zum Glück nicht involviert in dieser ganzen Suche. Aber wenn
Gott
natürlich
sei
dir
Dank.
die Seelsorgerin, wohlgemerkt, Seelsorgerin, um die Seele sorgen, die hat eigentlich alles falsch, also da muss man einfach sagen, du hast den komplett falschen Beruf. Du bist unfähig, deinen Beruf auszuüben. In jeglicher Form, bei allem Respekt von, vielleicht hast du einen schlechten Tag oder sonst
Ja.
was. Wir haben dich ja 3 Tage gesehen oder 2 Tage und du hattest ganz viele Möglichkeiten durch Tun, Sagen,
Ja.
irgendetwas zu machen. Das ist immer, wenn du da warst, ist es schlimmer und schlechter geworden.
Ja.
Und wenn die sagt, keine Ahnung, ich kann Ihnen gerade nicht sagen, wo Leo ist. Und ob das jetzt, das ist, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten. Und dann siehst du in deinem, also siehst du in deinem geistigen Auge da dein Kind schwinden in
Ja.
in
In diesem Moloch
Gemeinschaftsgrab und irgendwie
Krankenhaus,
weg.
ja.
Genau, so. Das geht dann sozusagen da unter und du kriegst das da nicht raus. Das ist dann nochmal so ein Moment gewesen, wo wir dachten, ach du Scheiße. Und dann irgendwann haben sie angerufen und haben gesagt, oh, sie haben Leo gefunden. Leo liegt jetzt im Bestattungshaus. Und natürlich war die fortschreitende Zeit innerhalb dieses Prozesses kontraproduktiv für
Ja.
Leo, weil die Frage dann natürlich kommt, wollen Sie ihn nochmal sehen oder nicht?
Ja,
Aber das haben
ja.
wir dann nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das Bild kann nicht gut für uns ausgehen. Wir haben ihn ja dann
Verstehe ich.
nochmal gesehen gehabt. Ein Herzensdank an diese Hebamme, die dann doch nochmal da aus ihrer Erfahrung heraus dann Leo nochmal präpariert, das falsche Wort, aber so eingewickelt und hatte ihr so
Ja.
ein bisschen Stofftuch ihm gegeben und so ein kleines Herzchen, was sie uns mitgegeben hat und so. Und dann haben wir ihn im Krankenhaus ja auch nochmal einmal gesehen und haben uns ihn auch
Schön.
angeguckt. Das ist natürlich auch eine Frage, ob man das möchte oder nicht, aber es war auf jeden Fall gut, das getan zu haben und dann war irgendwann auch da sozusagen ein Cut mit diesem ganzen Thema und dann ging es ja Richtung das Gute und also wenn man etwas dieser Situation gibt es eigentlich nichts Gutes abzugewinnen, aber durch diese ständigen Fragen und du wirst die ganze Zeit am Laufen gehalten durch irgendwelche fremdgesteuerten Systeme und bescheuerten Prozesse, du hast immer irgendeine Frage zu klären. Es ist sehr. Du kommst gar nicht ins Grübeln, weil
Ja.
natürlich, jetzt klar, jetzt bist du raus, also erstmal ins Krankenhaus, dann das alles erleben, Kind zu Bett bringen, Bestattung klären, wieder raus aus dem Krankenhaus. Ja, wo
Ja.
denn jetzt eigentlich beerdigen? Also nächsten Fragen. Wer hat einen Friedhof für Sternenkinder? Wie sieht der aus? Es ist
Ja.
schön dort. Und du bist sozusagen, wirst die ganze Zeit am Laufen gehalten, bis eigentlich dann irgendwann die Beerdigung ist. Und danach kommt eigentlich der große Hammer erstmal. Weil dann ist
Ja.
ja, also dann kommst du in Anführungsstrichen zur Ruhe, alles fährt irgendwie runter und dann kommt ja schon die nächste Challenge. Also dann kommt ja das ganze psychische Thema und alles
Ja.
dazu. Und dieses, ich spreche jetzt mal aus beruflichen, dieses operative Doing
Ja.
und Dinge steuern, erledigen und Co., die musst du ja dann auch selber machen. Da können dir Freunde nicht helfen,
Nee.
außer es gibt Erfahrungen im Freundeskreis, die wissen, was zu tun ist. Aber ansonsten sind alle neu auf dem Gebiet und man muss sich Sachen erarbeiten oder eben auch herausfinden. Und manchmal hat man eben nicht 3, 4 Versuche, sondern man hat halt eben nur genau diesen einen und man muss diese Entscheidungen treffen.
Ja, absolut.
Und das
Und
ist, ja.
ja, nee, entschuldige.
Und das ist, ich wollte es nur so als Quintessenz dann irgendwie so, kann man das auch eben unter diesen ganzen Schicksalsschlägen, wirst du ja auch als Person selber weitergeformt. Also diese Schläge formen dich und machen dich in Anführungsstrichen besser. Du entwickelst dich trotzdem in irgendeiner Form weiter. Ja, also es ist kein Stillstand in dem Moment, wie sich alles anfühlt. Im Gegenteil, du bist eigentlich durch permanente Schicksalsschläge wirst du geprägt und du entwickelst dich weiter. Und das ist eigentlich eigentlich etwas, was man da nicht realisiert, aber was im Nachhinein natürlich auch etwas Gutes ist, weil du reifst, du entwickelst dich weiter, zeigen sich neue Stärken, zeigen sich, ja, du entwickelst mehr Empathie, Verständnis für, also es gibt da ganz viele Facetten, in welche Richtungen das dann gehen kann, aber das ist halt eben, ja.
Das finde ich schön, dass du das sagst. Und sag mal, und als dann gewissermaßen die Beerdigung war, da hast du gerade was, so dann irgendwie, was hast du gesagt, irgendwie, dann kam der Hammer. Hast du irgendwie sowas in die Richtung gesagt? Also was heißt das? Also dann ging es erst so, konntest du dann erst trauern? Oder wie stelle ich es mir vor?
Ja, das Wort Trauern, das ist in der Form wirklich etwas, was mich bis heute noch ein bisschen beschäftigt. Nämlich die Frage, habe ich mir eigentlich diese Zeit des Trauerns gegeben? Also erstmal per se der Hammer kommt, weil bleiben wir in dem Bild. Die Welt da draußen dreht sich gnadenlos weiter. Die scheißt auf dich. Und du kannst dich dem natürlich für einen gewissen Zeitraum entziehen. Also wir waren natürlich erstmal mehrere Wochen einfach. Ich hatte Glück in dem Zeitraum, dass ich einen sehr netten Arbeitgeber hatte. Ich bin selbstständig im digitalen Bereich und war gebucht zu der Zeit und bin von heute auf morgen auch in einer recht wichtigen Phase des Projektes rausgebrochen. Aber kann man natürlich auch sagen, was ist, die Wichtigkeit darf man hier mal in Frage stellen. Aber natürlich muss man nicht unbedingt so kulant sein. Es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die nicht so Verständnis haben oder es ermöglichen. Ich konnte von heute auf morgen einfach raus. Komplett. So. Und das, klar, ich war ja eine Art von krank. Im formalen Sprech jetzt, man ist erstmal krank, aber für uns als Selbstständige ist es da natürlich nicht so relevant. Wird dann aber irgendwann relevant, weil bist du krank, verdienst du kein Geld. So. Und dementsprechend ist da irgendwo am Ende schon mal ein Zeitraum gesetzt, der irgendwann anklopft. Das weiß, also jetzt in der Zukunft gesprochen, das war natürlich da in dem Moment überhaupt nicht klar, sondern erstmal war alles, unsere Welt stand wie frozen und alles, was, womit wir Berührungspunkte hatten, hat sich weitergedreht. So. Und deswegen kommt der Hammer, weil du machst, also du machst ja nichts. Du wirst ja auch nicht am Laufen gehalten wie jetzt vorher, sondern du kommst jetzt zur Ruhe, du realisierst Dinge, du fängst im Kopf an und relativ schnell kommst du zu der Warum-Frage, weil es gab und gibt bis heute keinen Grund. Es gibt Hypothesen, aber es gibt keinen nachgewiesenen Grund, warum es passiert ist. Weil er war nicht krank. Er war einfach nur zu klein. Und zu leicht. Mehr weiß man nicht. So. Und deswegen ist es super schwer, an der Stelle, das auszuhalten und zu versuchen, stark zu sein. Und natürlich fängt man dann an, sich mit diesem Thema Trauer zu beschäftigen. Aber wir haben ja auch noch einen, wir sind ja nicht alleine, wir haben ja auch noch zwei Mädels hier, die genauso trauern. Die alle, also jeder trauert auf seine eigene Art und Weise und trotzdem sind wir gemeinsam, aber es sind eigentlich vier Trauerwege gefühlt. So jeder in seiner eigenen Facette ist ja nicht vergleichbar. Und irgendwie musst du dieses System Familie ja auch ein bisschen am Laufen halten. Und natürlich hast du Freunde, aber auch Freunde sind mit der Situation überfordert, weil sie gar nicht wissen,
Natürlich.
wie sie sich verhalten sollen. Was ist richtig, was ist falsch, was ist zu nah, was ist zu weit weg, was ist zu aufdringlich und übergriffig, was ist. Also da gehen ganz viele Facetten auch in diese
Hast
Richtung
du
auf.
einen Tipp für Angehörige und Freunde da draußen? Gibt es da den einen Tipp?
Man sagt immer, nein, müsst ihr nicht und so, aber man ist eigentlich dann auch glücklich, wenn man da ist. Aber ich glaube, es ist, was am meisten hilft, sind erstmal auch banale Fragen auch zu klären. Sowas wie, wie ernähren wir uns, was essen wir, wer kocht und so und keine Ahnung was, ne? Solche Dinge, aber es ist, ich glaube, was hilft es irgendwie sprechen und man muss natürlich auch, glaube ich, als Betroffener selber auch artikulieren, was eine Erwartungshaltung. Man muss über diese Erwartungshaltung sprechen und man darf halt in der Situation auch nichts persönlich nehmen. Das ist auch super schwer für Außenstehende, Ja, kann ja auch passieren, dass du einen richtig scheiß Tag hast und ihn dann anmaulst oder keine
Ja.
Ahnung was. Dann holst du dir hier, kommst du, meinst es gut und kriegst einen auf den Deckel. Das nicht persönlich zu nehmen, ist ja auch manchmal schwierig. Aber ich glaube, da sein, auch wenn man es nicht einfordert, einfach da sein hilft.
Okay.
So, das ist,
Vielen
und da
Dank.
muss man sich auch ein bisschen über die Betroffenen hin, ich will nicht sagen hinwegsetzen, aber es im Nachhinein ist man froh, wenn jemand da ist, weil man kann ja nicht, was man nicht kann, was wir nicht konnten, zu sagen, was wir wollen oder was uns gut tut. Also man kann das in dem Moment nicht klar artikulieren und das macht es natürlich schwierig für den Gegenüber zu wissen, was
Natürlich.
jetzt Phase ist.
Absolut, ja.
Da ist dann so ein bisschen Überbemuttern, so ich koche dir was, bringe dir irgendwas vorbei, nehme dir irgendwas ab, so banale Dinge, die so No-Brainer sind, die das
Ja.
System Leben am Laufen halten. Da ist man auf jeden Fall dankbar, wenn man sich um diese Sachen nicht kümmern muss.
Ja.
Und wenn man es dann mal machen möchte, dann liegt es natürlich an einem selber, das aktiv zu kommunizieren. Aber im ersten Moment ist man ja sehr häufig dabei zu sagen, nee, danke, brauchst du nicht. Nee, lass mal, ist auch schon okay. Und weil man nicht weiß, was man eigentlich fordern soll. So, weil man selber gar nicht weiß, was man braucht, will. So.
Absolut, absolut. Hast du dich von Leo verabschiedet? So für dich?
Ja, im Kreißsaal, als ich alleine da stand, so ein Stück weit, das ist schon eine Form des Abschieds gewesen. Der zweite Abschied war dann auch wirklich zu entscheiden, aktiv ihn nochmal anzuschauen im Krankenhaus, was ja manchmal auch nicht, was man ja manchmal auch nicht macht. Es war, ist aber super wichtig. Also für mich war es und für uns hat sich's im Nachhinein als goldrichtig entschieden, ein Grab zu haben, ihm auch diesen Respekt des, du bist da, du bist trotzdem Teil unserer Familie, auch wenn du nicht lebendig teilnimmst, aber ich bin halt Papa einfach. Ich bin Papa von Leo. So. Und ich finde, diese Art der Wertschätzung und Respekt, das kann aber auch vielleicht, finde ich schön, wenn man das irgendwie auch huldigt oder da etwas draus auch was macht im Sinne von beerdigen. Und du hast halt immer auch einen Platz, wo du da mal hingehen kannst. Und du hast einen Platz, wo er ist. Und den Platz zu haben und zu wissen, wo er ist, haben wir im Krankenhaus leidlich erfahren, wenn du das nicht weißt. Dann ist es auch ein ganz schönes Scheißgefühl. Und es ist schön einfach. Und er liegt in Ohlsdorf und Ohlsdorf ist ja sowieso ein traumhaft schöner und riesengroßer Friedhof, aber auch wirklich ein wunderschöner. Und die haben auch einen wunderschönen Platz für Sternenkinder. Leider Gottes wächst der aber auch. Und also, ne, dadurch siehst du auch, wie häufig es passiert. Und ja, das ist deswegen der, also diese drei Abschiede kann ich für mich sagen. Aber ich war zum Beispiel noch nie so, wie man sich es vielleicht vorstellt, in einem schwierigen Moment, den ich jetzt in der Nachzeit hatte oder so, dass ich mal alleine dahin gefahren bin und nur mal alleine am Grab war, irgendwie so, das habe ich noch nicht gemacht. Ich hätte gedacht, vielleicht mache ich das mal in irgendeiner Situation, wo irgendwie so, dass ich da so meine Ruhe finde. Aber das habe ich nicht gemacht. Aber mit der Zeit, ist es so, es gibt ja so einen wunderschönen Walt Disney-Film, Coco heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Der lebt davon, dass die toten Seelen auch leben in einer anderen Welt. Und am Todestag treffen sich diese beiden Welten. Aber wenn die reale Welt dieses Bild verliert, dann sterben sie auch in einer anderen Welt. Und das heißt, man vergisst irgendwann. Und man ist nicht jede Woche beim Grab. Und man vergisst natürlich nicht sein Kind. Aber man fährt da dann auch nicht mehr mit der Zeit so häufig hin, ne?
Ja.
Und das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass man sagt, es ist irgendwie auch ein neuer Abschnitt und es gehört irgendwie dazu und ich weiß, dass da ist, aber Am Anfang war das ein bisschen häufiger, jetzt nimmt es so ein bisschen nach, aber jetzt sind wir ja auch in einer wieder besonderen
Ja,
Situation, dass wir
absolut.
eben auch da jetzt in einer anderen Konstellation hinfahren, in dem
Ja.
wir wieder schwanger sind sozusagen. Und das
Ja.
haben wir jetzt bald vor,
Ah, oh wow,
dass wir
okay.
das, dass wir da zusammen mal hinfahren und das so ein bisschen, ja. Man
Ja.
steht dann da wirklich ja auch und spricht mit ihm. Es ist einfach
Ja.
auch irgendwie dann im Moment ein schöner Moment,
Ja.
sich darauf einzulassen. Und ja, und es ist auch so, dass wir immer auf Zeichen achten. Wir sind da ja so ein bisschen unterwegs, aber es gibt immer Zeichen, wo Neo auftaucht oder wo man an irgendeiner Stelle gerade dann denkt und denkt so, cool. Dass er jetzt irgendwie, also es war doch von ihm, sagt man dann so, ne? Wenn
Ja,
dir
ist
irgendwo dann
schön.
in dem Moment, natürlich heißt das Kind in dem Film Leo in dem Moment.
Ja, okay.
Oder wir hatten auch eine relativ krasse Erfahrung. Ich weiß aber nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt das war, aber auf jeden Fall kurz nach oder währenddessen, relativ frisch, haben wir im Fernseher angemacht. Und da lief das Sandmännchen. Meine Güte, Alter, ich habe das 25 Jahre lang nicht gesehen und auch hier guckt es ja keiner und es ist mir auch
Ja.
nicht beim Durchseppen mal über den Weg gelaufen. In diesem Moment, und ich habe es wirklich aufs Handy aufgenommen, läuft im Sandmännchen eine Folge von einem kleinen Löwen. Und dieser kleine Löwe, Leo, Löwe, ist an einem Ballon und fliegt in den Himmel,
Oh,
so
wow.
nach ganz oben. Aber er kommt irgendwann auch wieder runter. Und dann denke ich mir so,
Wow.
das, also, das war so ein Moment, wo ich sage, da ist, also, ich sehe es jetzt noch nicht, aber vielleicht ist unsere Reise in dem Moment nicht zu Ende, aber allein dieses Zeichen so in der Trauer, das zu sehen, und das war wirklich so herzallerliebst schön gemacht, wie dieser kleine niedliche Löwe da in den Himmel aufsteigt, wie als würde er ein Stern werden. Das war so
Wahnsinn.
unfassbar. Da sind wir echt so, ja, das ist so ein Kinnladen runter Moment gewesen, wo man
Das kann ich
sagte,
mir vorstellen.
danke, danke dafür. Das war schön, das war ein schönes Zeichen von wem auch immer es da, also von oben, sagen wir es jetzt einfach
Schön.
mal von oben. Die einen
Ja.
nennen es Universum, die anderen Gott, ne? Und das, wie auch
Ja.
immer.
Wahnsinnig toll.
Ja.
Meine letzte Frage. Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch als Botschaft mitgeben? Gibt es da was?
Für welche Situation? Jetzt eine spezielle oder?
Wie du magst, was du sagen magst.
Boah, das ist schwierig, weil das so viele Facetten haben kann.
Aber vielleicht so eine, die dir wichtig ist.
Also, was ich für mich, wie ich für mich selber diese Phase von damals beschreiben würde, in dem Moment, wo es passiert hat, das Leben mich gelebt. Und ich habe in den letzten Jahren wieder geschafft, das Leben zu leben und nicht das Leben mich leben zu lassen. So. Ich glaube auch, dass es für alle, die Freunde, Beteiligte, Familien und Co. sind, kann es eben total hilfreich sein, auch mal eben zu schauen, wie man mit Betroffenen dann umgeht und wie man eben auch schauen kann, dass man helfen kann. Weil die einen wissen nicht, was sie sagen und die anderen wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das ist so immer total schwierig. Und irgendwann glaube ich, was auch mir sehr geholfen hat, ist diese Sicht des Traumatas. Ich persönlich sehe es nicht so unbedingt an, dass es wirklich ein Trauma danach gibt. Also ich würde es nicht unbedingt als Trauma bezeichnen, sondern in diesem Moment, in einer definierten Phase, ist es je nachdem, wie man so ist, länger oder kürzer. Man darf sich die Zeit nehmen, wie lange es dauert. Und es ist nicht, man kann nicht definieren nach 3, 5, 2 Jahren, was auch immer. Es wird ja so oder so immer bleiben. Aber durch diesen Vorfall ist nicht bestimmt, wie man damit in der Zukunft, also ist nicht automatisch bestimmt, wie man damit in der Zukunft umgeht. Das kann man selber steuern, auch wenn man das nicht zu dem Zeitpunkt weiß, wie oder woher man die Kraft nehmen soll oder wie auch immer. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man selber entscheiden kann, wie man damit umgeht mit dem Erlebten und was man daraus macht. Und ich glaube, daran zu glauben, ist eben ein großer Punkt. Und ich kann für mich selber gerade nicht so ganz beantworten, weil du ja auch gesagt hast, Trauer, wie geht man die durch und so. Ich zum Beispiel habe mir nicht diese Zeit der Trauer genommen, weil das Thema irgendwann dich einholt, weil die Welt sich weiterdreht und irgendwann muss man ja in dieser Welt teilnehmen, damit man Geld verdient und dann muss man raus und dann ist man relativ schnell wieder in diesem Rad von alles ist irgendwie, dreht sich halt irgendwie weiter. Aber mir hat es auch nicht geschadet, jetzt speziell da irgendwie nochmal hinzugucken, sondern wir haben das als Paar gemeistert, indem wir halt eben auch viel darüber gesprochen haben. Und speziell Mirja hat sich auch dann ganz bewusst ganz viel Zeit genommen, das aufzuarbeiten. Und das war auch wirklich super wichtig. Und ich glaube auch, dass das unter anderem auch ein Grund ist, warum das jetzt bei uns wieder vielleicht ein Stück weit geklappt hat, weil wir irgendwas noch gelöst haben, es hat sich irgendwas irgendwie gelöst und wir sind irgendwie breiter. Und das hat alles dazu beigetragen, dass meine Geschichte ist jetzt, dieser Vorfall hat uns sensibilisiert auf Themen und Baustellen, die noch da sind, die sind wir angegangen, haben die beseitigt und haben dann das Leben einfach auch ein Stück weit rausgegeben. Und deswegen ist es jetzt auch möglich, dass dieses Wunder bei uns nochmal passiert ist. Ich meine,
Wundervoll.
wir waren in der Zeit in Griechenland. Du warst auch da. Ich habe bei dir eine Hypnose gemacht, die Blockaden lösen sollte. Zeitlich gesehen passt die vor diesen Startpunkt. So, und jetzt soll mir
Wahnsinn.
noch mal einer sagen, ob das eventuell nicht irgendwie zusammenhängt und ob das
Ja.
nicht doch was macht. Und ich habe aber nicht bewusst irgendetwas wahrgenommen, aber ich habe für mich selber ist irgendwas passiert. Ausstrahlung, Unterbewusstsein, whatever. Und deswegen glaube ich, ist es an der Stelle eben auch wichtig, irgendwie daran zu arbeiten und sich keinen Druck zu machen, dass das jetzt im Zeitraum X passieren muss. Das braucht seine Zeit
Absolut,
und die Wege zeigen sich auch von alleine. Man muss nicht suchen, aber ich glaube, auch wir haben seid mutig, auch darüber zu sprechen, auch von Männerseite. Ich habe schöne Erfahrungen gemacht. Gerade diese Woche eine unfassbare, ich habe mich in eine Richtung aufgemacht und meine Geschichte erzählt, die einen Grund dafür hatte, warum beruflich so ein paar Sachen nicht liefen. Und ich habe zurückbekommen, dass da jemand ist, der kann das komplett nachvollziehen, weil er die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und ihr werdet euch wundern, wie häufig euch das begegnen wird, wenn ihr mutig genug seid, euch offen zu zeigen, dass auch da draußen es leider kein seltener Fall ist, dass viele auch diese Geschichte teilen könnten, nur nicht so mutig sind, wie wir jetzt darüber zu sprechen oder vielleicht einen Anstoß brauchen oder so. Und dann kommt auch etwas zurück, was noch viel größer ist als ein Ratschlag oder so, sondern da kommt irgendwie eine Ebene im Gespräch auf, die man dann auch, es ist einfach wunderbar, wenn man den Mut
Super
aufbringt.
schön. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Marc. Danke, dass du uns deine Verletzlichkeit gezeigt hast. Danke, dass du deine Geschichte
Ja.
aus deiner Perspektive erzählt hast. Und ich wünsche euch
Sehr
beiden
gerne.
mit eurem neuen Glück sozusagen, wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffe, dass ihr ja, dass es wundervoll weitergeht. Im Moment sieht es ja großartig aus und ich wünsche euch alles, alles
Ja.
Gute für die Zukunft.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.